Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen und bedanke mich vorab schon mal dafür, dass ihr wieder reinhört. Heute im Gespräch mit dem Waspo-Trainer Carsten Seehafer. Und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten über die aktuelle Situation bei Waspo, wie es auch in der Champions League aktuell aussieht, wie es weitergeht. Und ja, hört rein. Diesmal das Ganze in einem etwas anderen Format und zwar in etwas kleineren Stücken. Und zwar gibt es zweimal 30 Minuten. Vielleicht gefällt euch das Format ja. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit Sefi. Ja, Sefi, dann würde ich sagen, wir legen los. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Wir haben es endlich geschafft, nach einigen Anläufen uns mal zusammen zu telefonieren sozusagen und zu treffen. Von daher herzlich willkommen im Podcast. Freue mich sehr. Würde dich vielleicht um der guten alten Gewohnheit halber natürlich am Anfang auch nochmal bitten, dich kurz vielleicht den 2, 3 Zuhörern, die dich nicht kennen, ne, auch bei den anderen, warum auch immer, nicht kennen, vielleicht nochmal kurz vorzustellen.
Carsten Seehafer, 51 Jahre, verheiratet. 2 wundervolle Kinder, mittlerweile 17 und bald 14 Jahre alt. Die eine ist Wasserball, die andere ist geschwommen und rudert jetzt. Und ja, in meiner Freizeit widme ich mich dem Wasserballsport.
In der wahrscheinlich dann durch den Wasserballsport relativ begrenzten Freizeit, schätze ich mal.
Nein, ich glaube, man organisiert sein Leben einfach um diese einzelnen Schwerpunkte, die man hat. Und ich bin insofern privilegiert, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann. Und das nutze ich, glaube ich.
Aber das würdest du auch dich als positiv Wasserball-Verrückten oder in Anführungsstrichen positiv Bekloppten wirklich bezeichnen? Also es gibt ja immer so die eine oder andere Bezeichnung, dass es halt so ein paar positiv Verrückte in dieser Wasserball-Szene oder in jedem anderen Sport auch geben muss. Würdest du wirklich sagen, ja, so einer bin ich? Das trifft schon irgendwo so im Kern?
Anders geht es, glaube ich, nicht von der Sache. Den zeitlichen Umfang, den man macht, das, was man dort für Zeit hinterlässt, die ganzen Aufgaben. Ich sage mal, da muss man schon positiv verrückt sein und man muss die Sportart lieben, die man da begleitet. Und bin in der Sportart groß geworden und versuche der Sportart auch ein bisschen was zurückzugeben. Hat mich groß gemacht und das mache ich in der mir bekannten Art.
Und jetzt sagtest du ja schon, du bist in der etwas privilegierteren Situation, dir die Zeit halt auch nehmen zu können und auch frei einteilen zu können. Jetzt ist natürlich für jeden, der sich irgendwie mit Wasserball beschäftigt, Waspo auch natürlich auch immer mit dem Thema Sponsoring, Lohnhärterei verbunden. Vielleicht auch einfach mal hier in dem Podcast so eine andere Sichtweise nochmal reinzubekommen. Vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen so eine Grundlage erstmal zu legen. Was macht denn die Lohnhärterei eigentlich? Ne? Also das ist ja auch immer so ein Thema. Vielleicht kannst du das nochmal kurz beleuchten oder so ein bisschen kurz erläutern, was ihr genau macht.
Ja, das ist... Naja, was kommt zu der Situation? Wie ist das entstanden? Ich habe einen sehr schlauen Vater, der vor 35 Jahren sich selbstständig gemacht hat. Heute sagt man Management beraubt und seitdem betreiben wir jetzt seit 20 Jahren zusammen eine Härterei. Entstehungsprozess von Zahnrädern zum Beispiel ein Arbeitsverband. Ich sage mal, ich erzähle oft die Geschichte, um das verständlich zu machen. Jeder kennt den Schmied, der das Hufeisen golden erwärmt und dann im Öl oder im Wasser abschreckt. Und wir machen eigentlich nichts anderes. Das heißt, wir beeinflussen positiv die thermochemischen Eigenschaften von Metallen. Und für den praktischen Gebrauch, der Kajalstift bei den Frauen in einem Badezimmer runterfällt, dann ist er gleich kaputt, weil der sehr hart ist, aber sehr spröde ist. Und andersrum in der Küche, das Gummiband ist sehr elastisch und nicht hart. Und genau das machen wir. Das heißt, wir stellen eine Elastizität hin und sind draußen hart. Also ich sag mal, harte Schale weiter fern.
Ja, das passt ja dann auch zum Rest, zur Persönlichkeit mehr oder weniger so ein Stück weit. Aber wenn du sagst, du hast einen schlauen und klugen Vater damals gehabt, der das dann vor Jahrzehnten ja auch schon angefangen hat, war das für dich auch dann schon immer ein Thema oder ein Plan oder die Richtung so ein bisschen vorgegeben, da irgendwann früher oder später mit einzusteigen?
Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man in Anführungsstrichen größere oder bekanntere Eltern hat, geht man denselben Weg oder bricht man aus, macht was ganz anderes. Ich habe das Glück gehabt, dass ich beruflich frei entscheiden konnte und habe irgendwann während meines Studiums gesagt, ich möchte das weitermachen und habe im Sport auch das Glück gehabt, dass ich frei entscheiden konnte und mich bewegen konnte und dass ich Vereine wechseln durfte, obwohl es zu der damaligen Zeit vielleicht ein bisschen war, dass ein Verein gewechselt hat in der Stadt. Diese Freiheit hatte ich und das hat er einfach gut gemacht, mein Vater. Und ich glaube, ich habe die Freiheit gut gemacht.
Aber ich wollte gerade sagen, also damals die Vereine, weil du es gerade ansprichst, wechseln, war damals ja noch eine ganz andere Thematik als heutzutage, ne? Also gab's ja schon zwischen den Umkleiden 5 und 6 damals schon so die ersten Differenzen.
Ja, man kann das, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit der früheren Ost-West-Problematik. Ein bisschen hochgegriffener Vergleich. Aber zwischen den Vereinen, gerade in Hannover, da herrscht schon sowas wie, ich sag mal, kalter Krieg, Passbo, Hannover, Linden und Wasserfreunde, die haben sich geliebt. Es haben sich aber früher Duisburg 98 und Amateur Duisburg auch nicht geliebt. Oder Poseidon Hamburg und Delfin Hamburg, Schwimmunion Neukölln, SCN und Spandau, die sind auch nicht auf jedem Ball, haben die ein Tänzchen zusammen gemacht. Also von daher, die Konkurrenz ist damals größer gewesen und die Beweglichkeit untereinander oder die Seiten mal zu wechseln, eher selten. Und so war es damals.
Also die Seiten wechseln, das war damals in der Tat nicht ganz so einfach. Und dann hieß es ja dann irgendwann, okay, aktive Karriere beendet oder sagen wir es mal so, vielleicht den Zenit überschritten. Und dann, wie bist du in diese Sponsoring-Situation oder halt auch früher oder später in diese Trainerposition denn gekommen? War das vielleicht auch irgendwann schon mal früher ein Thema, Trainertätigkeit zu übernehmen, Trainer zu werden, oder ist das, wo man so ein bisschen reinstolpert, in Anführungsstrichen?
Ich bin da nicht reingestolpert. Das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe als aktiver Spieler, als aktiver Jugendspieler damals schon angefangen, C-Jugendmannschaften zu trainieren und habe dann angefangen im Herrenbereich. Ja, ich bin ja in den 90ern, habe ich die Stadt gewechselt und habe beim Amateur Duisburg gespielt und trauriger Anlass. Gott hat ihn selig. Ich sage mal, Axel Garnatz ist vor kurzem verstorben. Der hat mich zum Amateur damals geholt und der hat dann auch mich gefragt, ob ich nicht am Beckenrand tätig sein möchte. Ich hatte damals die zweite Mannschaft vom Amateur trainiert und habe bei der ersten Mannschaft unter Hupsi ein bisschen ausgeholfen. Also von daher, das war schon eine bewusste Entscheidung und bin dann von Seidel damals abgeworben worden, nach Hannover zurückzukommen. Und Sören Markeben wollte damals noch schlichten. Er hat gedacht, dass Seidel die nicht so gut verstehen würden. Und dann sind wir nach Hannover zurückgekommen und dann hatte ich die Möglichkeit, über mein berufliches Engagement halt Sachen zu gestalten, diese Möglichkeit zu benutzen. Von daher ist dann die Verknüpfung über Sponsoring gekommen. Und ich wollte das ein bisschen anders machen, als ich damals in den 90ern zu aktiven Zeiten gesehen habe. Und wir sind hier den Weg gegangen, dass wir Beruf und Sport verbinden wollten und auch verbunden haben. Also wenn ich das im Nachhinein betrachte, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich habe meine Aufstellung machen lassen. Jetzt, wir haben über 20 Athleten, die Leistungssport durchgeführt haben und gleichzeitig entweder eine Ausbildung oder studiert haben und ich sag mal, duale Karriere, aber die auf diesem Weg halt einen Platz gefunden haben. Und das sind nicht immer nur die Nationalspieler gewesen. In der Öffentlichkeit vielleicht ein anderes Ranking hat. Ganz, ganz erfolgreiche Leute für mich sind. Wenn ich das mal so sehe, zum Beispiel Felix Haastig, der damals aus Bremen gekommen ist, sein Abi zu Ende gemacht hat. Der hat bei Hannover eine Lehre gemacht, der hat Wasserball gespielt, der hat dann studiert, hat während des Studiums noch gearbeitet. Und als dann alles fertig war, hat er auch gesagt, naja, Hannover macht hier nicht genügend, ich gehe jetzt mal woanders hin, er ist heute bei KPMG also einer der von den Big Five dort, hat einen guten Job und macht es da Spaß. Und ich glaube, dem haben wir, ich sag mal, auf seiner Entwicklung vom Abitur bis zum Arbeitsleben haben wir das. Dann gibt es die anderen Highlights, wenn ich Roger Klong oder Erik Bukowski sehe, die auf die Nationalspieler gewesen sind, die erfolgreich im Sport gewesen sind, ganz anders zu Felix, die wir aber auch begleitet haben, die bei uns eine Studienarbeit, eine Diplomarbeit gemacht haben und die dann sogar auch noch Behandlung machen konnte im Augenblick in der Unternehmensgruppe bei uns beschäftigt sind und auch gute Jobs dort haben. Das sind Highlights und es gibt auch negative Situationen, wo ich sage, die haben manchmal solche Projekte auch gefährdet, die einfach gesagt haben, sind ja Sportler und dann meinten, wir müssten gar nichts tun. Die Erfahrung hat man auch gesammelt, aber ich sage mal, in der Summe sind es über 20 Personen und das ist etwas, was glaube ich heute gar nicht mehr so gesehen wird oder gewürdigt wird. In vielen Sachen, man sagt immer, es müsste doch mal einer kommen, der das macht. Wir haben es oder ich habe das gemacht und andersrum die großen Institutionen wie Olympiastützpunkt, Hannover oder Laufbahnberater, die haben wir nicht mal angeklopft und gefragt, ob wir helfen können. Also das habe ich aus eigenem Antrieb gemacht. Das ist im Prinzip das Sponsoring und das ist das, was ich mir als Aktiver gewünscht hatte. Und das habe ich jetzt in der Zeit, wo ich es machen konnte oder wo ich es machen kann, habe ich umgesetzt. Das ist eigentlich die Geschichte vom Sponsoring.
Aber dann ist das ja genau, ich meine, das ist ein ganz interessanter Punkt, ne? Das ist auch das, was der oder was schon viele hier in den Podcast-Episoden gesagt haben, dass halt dieses, dass sich der Blick auf den Athleten oder auf den Sportler so ein bisschen ändert, ne? Also nicht nur rein auf das Sportliche, sondern halt auch, ich muss mich vielleicht auch um eine Ausbildung kümmern, um ein Studium oder was auch immer, dass diese Dinge neben dem Sport auch durchaus an Relevanz gewonnen haben.
Ich glaube, es geht nur. Es geht nur so, dass wir halt, wenn wir Leistungssportler, wenn wir gute Spieler haben wollen, dann müssen die beruflich abgesichert sein in der Zukunft. Und diese Grundlage mit schaffen. Das wird oft vergessen im Tagesgeschäft. Und es gibt auch bei uns Fälle, wo das gar nicht betrachtet wird oder wo das Spieler auch gar nicht in Anspruch nehmen. Aber wir reden ja auch viel darüber, wie muss Sport gestaltet sein und was passiert mit den Athleten nach der aktiven Laufbahn. Und da müssen wir einfach viel, viel pragmatischer und viel schneller hin.
Mit Schule, Studium, Wasserball fängt ja auch schon relativ früh an, ja, also in die andere Richtung. Also jetzt auch mit der Kooperation beispielsweise mit den White Sharks, mit der Integration von jungen Athleten, eventuell auch mit der eigenen Jugendarbeit dann. Wie siehst du das mit dem Zusammenhang dort mit der Kooperation beispielsweise auch mit den White Sharks oder generell dieses Thema Kooperationsarbeit? Das gibt es ja in anderen Bundesländern beispielsweise auch. Bloß was halt auffällt ist, dass es meistens halt, wenn man sich jetzt die Vereine der Nationalspieler beispielsweise anschaut, dann doch immer die schaffen, die halt auch aus solchen Konstellationen einer Kooperation herauskommen. Ne? Also beispielsweise Spandau, Potsdam, White Sharks, Waspo beispielsweise. Ne? Also das scheint ja wirklich zu funktionieren und auch zu fruchten dann ein Stück weit.
Naja, man muss ja ein bisschen die Kooperation hier in Hannover ist ja schon gut gewesen und ist die immer noch im Man entwickelt die andauernd weiter und es tauschen mittlerweile auch die führenden Köpfe, da haben sich ausgetauscht. Also Mike Bachtels ist in den sportlichen Ruhestand getreten. Die grundlegende Situation ist ja so gewesen, dass man den Sport ja unterteilen kann und wie auch vom Verband jetzt unterteilt wird in Leistungssport, in Anführungsstrichen, und Breitensport. Bei Waspo sind eher so aufgestellt, dass wir sagen, jawohl, wir werden in der Jugend alles anbieten und haben den Breitensport und würden uns freuen, wenn wir darüber Spieler einfach generieren, die wo wir wissen, dass die nicht in der Bundesliga spielen, aber dass die einen Verein weiter gestalten können, dass die ein Auge haben, dass die da sind. Das machen wir von der A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend. Und wir haben unten, ich sag mal, den Breitensportanteil über Manuel Bahler, wo sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, wo danach dann, nach der Zeit bei Manu, auch einige dann zu den Sharks gehen sollen, gehen müssen, die Leistungssport machen wollen. und dann die dort bei den Charts ausgefüllt werden, bei all den Möglichkeiten, die es an einem Stützpunkt gibt. Und wir führen die danach dann wieder zusammen über die Möglichkeiten des Zweitstaatsrechts um die in die Herren zu integrieren. Und da sieht man, dass auch nicht jeder bei den Herren dort ankommt und man nimmt auch nicht jeder bei den Herren. Und der eine oder andere wird vielleicht auch gar nicht ausprobiert werden. Da bleibt dann bei den Sharks. Oder aber, das muss man ja auch sagen, Hannover ist über die gute Jugendarbeit, wenn ich das mal als alles ganz so sehe, mittlerweile im Bundesgebiet so stark, dass man eigentlich danach verlangt, einen dritten Bundesligisten aufzubauen. Also es gibt keinen Grund, warum nicht diese vielen Spieler, die jetzt nachgekommen sind, nicht auch Bundesliga spielen sollten. Warum gehen die nicht nach Laatzen oder warum sammelt man die nicht in Hildesheim in Anführungsstrichen und meldet einen dritten Bundesliga-Verein? Ich bin sicher, dass wir mit einem dritten Verein in unserer Gegend, das früher auch, das heute auch, dass die Entwicklung dahin gehen muss und auch, dass die dahin gehen wird. Also als Beispiel, wir haben jetzt die Pause gehabt, ich habe meine Spieler gar nicht da gehabt, wir hatten eine 4-Wochen-Pause. Die sind in Rotterdam, die sind bei 4 verschiedenen Nationalmannschaften gewesen. Die anderen hatten Wasser bei freie Zeit. Die Sharks haben Trainingsspiele gemacht mit, ich habe mal durchgezählt, das waren zum Teil manchmal 25, 26 Leute. So, und wenn ich das dann sehe, dass meine Mannschaft auch noch, ich sag mal, da sind so viele in Europa, dass es fast eine Verpflichtung ist, eine dritte DWL-Mannschaft. Und darüber sieht man, dass man über die Breite dann auch zu einer Masse kommt. Und wir wollen natürlich am Ende, oder was heißt wollen, aber wir freuen uns um jedes eigene Gewächs, was aus Hannover kommt, was wir dann in die erste Mannschaft bekommen und welches wir vielleicht in eine Nationalmannschaft. Früher hat man mal gesagt, pro Jahrgang ein oder zwei Spieler, da hat man exzellente Jugend. Das ist immer mal irgendwo gewesen. Zur frühen Zeit, es gab mal in Hohenlimburg einen Verein, der extrem erfolgreich gewesen ist, in den 80er Jahren Jugendmeisterschaften nach Jugendmeisterschaften gewonnen hatte. Und wenn man das sieht, die haben das über 5, 6, 7 Jahre, sind die immer auf Endrunde gewesen und haben jedes Jahr ein oder zwei Spieler in dieser Bundesliga. So gibt es immer mal einzelne Highlights. Die gab es mal bei Duisburg 98, die gab es mal in Würzburg, die gab es mal bei Posada in Hamburg. Früher gab es die öfter, heute gibt es zu wenig. Warum ist das ein Highlight? Das muss man ganz klar sagen, das, was die White Sharks gemacht haben, das, was Mike Bachtels dort aufgebaut hat, das ist im Augenblick der Maßstab für Jugendarbeit in Deutschland und Hannover profitiert.
Aber ein dritter Bundesligaverein, in der Tat, das wäre vielleicht dann nochmal eine wirklich überlegenswerte Alternative, ne? Also dass man den Leuten dann auch wirklich nochmal eine dritte Alternative bietet und dann ja auch dem jeweiligen, naja, ich sag mal, Verein, der das Ganze dann beheimatet, ne? Ob das dann Hellas beispielsweise ist, ob das Laatzen ist oder ob das sonst wer ist hier aus der Umgebung. Es gibt ja Gott sei Dank noch genug Vereine, die Wasserball anbieten. Genau, und ja, Hohenlimburg, ne, mit der, ich glaube, das war doch das mit der Eisfläche, glaube ich, vor dem Bad. Irgendwie war da was.
Aber für Hannover ist es ganz anders. Ich sag mal, Ich würde da sogar einen ganz anderen Zwang oder einen Druck hinter sehen. Ich glaube, der dritte DWL-Verein für Hannover ist Alternative, das muss einfach.
Ja, also vielleicht liefern wir ja heute mit dem Gespräch, mit der Idee mal nochmal einen ganz anderen Denkanstoß für viele.
Jederzeit. Ich glaube, man kann da viel mehr mit besprechen und gestalten, als viele Leute denken. Ich glaube, die Ressentiments sind da manchmal mittlerweile größer als die Mut zum Gespräch. Man wird da von uns viel Unterstützung haben und wir haben jetzt über die Jahre auch ein bisschen an Erfahrung gesammelt. Wir können auch ganz gut sagen, was funktioniert und was vor allem auch was wichtig ist, was nicht funktioniert. Und das gilt für Hannover so und ich würde auch sagen, das gilt für vieles, was wir im deutschen Wasserball haben. Man sollte hier man muss nicht alles so machen, wie es in Hannover gemacht wird, aber man sollte sich Hannover zumindest anhören und Hannover nicht übergehen.
Ja, also das ist so ein bisschen das, was ich gerade noch sagen wollte. Ich meine, das fiel mir jetzt gerade bei diesem Thema innerhalb von Hannover ein, dass man vielleicht die Vereine auch wieder ein bisschen enger zusammenbringt und diesen Austausch vielleicht ein bisschen intensiviert, der über die letzten Jahre vielleicht so, warum auch immer, so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber das Ganze dann natürlich dann auch bundesweit zu sehen, ne, was du sagst. Also, dass man sich da vielleicht diese ganzen die ganzen ja, Bedenken und ganzen Zwischenmenschen, menschlichen, warum auch immer, Geschichten da mal außen vor lässt und sich dann wirklich auf das Wesentliche konzentriert.
Naja, ich glaube, dass wir sehr starke Vereine in Deutschland haben. Ja, also Hannover ist da nicht anders wie das Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen. Wir haben da sehr starke, sehr große Vereine, die extrem gute Möglichkeiten haben, die manchmal vielleicht noch bessere Möglichkeiten haben als dies in Berlin oder früher mal in Hannover sind. Heute sind wir in Hannover privilegiert mit vielen Situationen, die wir haben. Als Ganzes, wenn ich den Stützpunkt sehe, also mein Verein ist da weniger. Das würde ich mal ganz klar herausnehmen. Wir haben hier weder finanzielle Förderung noch Förderung. Da gibt es viele Sachen, wo ich reiten könnte mit vielen Gerüchten und Geschichten, die erzählt werden von anderen Koryphäen. Aber der große Appell ist ja der, dass ich sage, wir haben große Vereine, die extrem gute Möglichkeiten haben. Es wird immer erzählt, man müsste doch mal machen, oder man könnte doch, und wir müssen dies und das intensivieren. Und ich kann da nur die Empfehlung geben, nicht so viel erzählen, einfach mal machen. Und zwar nicht nur für einen Monat oder für 2 Monate, sondern bin damit gut gefahren in meinem Leben. Man hat mir mal beigebracht, Kontinuität. So, und Jugendarbeit ist Kontinuität. Und Herrenarbeit ist Kontinuität. Und nur weil man etwas einmal erzählt, wird es danach im Wasser nicht gleich umgesetzt. Das erzählt ja aus einer Trainerseite manchmal 100 Mal, als der Ball so oder so laufen soll oder wird diese oder jede Einstellung haben sollen. Es geht nur durch immerwährendes Nachgehen. Und das ist etwas, was wir verloren haben in Deutschland. Das haben wir in unterschiedlichen Regionen verloren. Also wenn man das mal guckt, die ganz laut im Augenblick manchmal rufen, prädestiniert ist Rainer Hoppe zum Beispiel von der Situation, man muss machen. Aber ich bin jetzt 20 Jahre am Beckenrand, aber vorher 10 Jahre bin ich wieder gespielt. Zu meinen Zeiten ist Nordrhein-Westfalen das Eldorado des Wasserballs. Da gab es Jugendmannschaften über Jugendmannschaften. Jede Endrunde ist von Nordrhein-Westfalen dominiert worden. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland und hat im Augenblick überhaupt keine nennenswerte Jugendarbeit. So, soweit ich jedenfalls informiert bin oder das sehe. Jetzt kann der eine sagen, ja, wir haben doch dieses oder jenes Talent gebracht. So, das erzählt man an einer Hand mit 5 Fingern auf. Also mal früher haben wir von Mannschaft gesprochen. Ja, wo sind sie geblieben? Was ist um Hamm herum? Alleine in Hamm gab es Hamm, Brandenburger Werne. Es gab Hohenlimburg, es gab Iserlohn, Duisburg 98, Amateur Duisburg, Krefeld, Bayer-Örding. In Köln gab es 2 Vereine. Es ist überall Jugendarbeit betrieben worden und es wird heute einfach in dem Sinne am Biertresen, da sage ich immer gerne drüber erzählt, man müsste doch mal. Und es gibt zu wenig Leute, die das machen. Und die Leute, die dann engagiert sind, die schaffen es sich nicht, an einen Tisch zu setzen und ich sage mal ein bisschen pathetisch zum Wohle des Wasserballs eine Lösung zu finden, weil es da recht viele Eitelkeiten gibt, die das Ganze hemmen.
Aber dem Ganzen entnehme ich ja auch, ich meine, so würde ich dich jetzt auch nicht einschätzen, dass du jetzt derjenige bist, der sich dann auch mit denjenigen, der dann vielleicht sich so ein bisschen komisch dem gegenüber in der Vergangenheit geäußert hat, jetzt nicht mit dem an einen Tisch setzt, sondern wirklich dann, wie du sagst, zum Wohle des Wasserballs dann eigentlich wirklich sich mal auf die Zunge beißt und dann sich trotzdem mit demjenigen hinsetzt und einfach mal die Karten auf den Tisch legt und offen drüber spricht.
Es gibt ja zwei Seiten. Das eine ist ein sportlicher Wettkampf. Ich will gewinnen. Ich am Beckenrand stehe, ich will mit meiner Mannschaft gewinnen und ich will immer das haben, was die anderen, die besser sind, schon haben. Wir sind ja nicht bescheuert hier in Hannover. Ja. Guck, was macht Spandau? Spandau ist seit 40 Jahren, oder ich sag mal 35 Jahre, Spandau ist Maßunternehmen. So die letzten 3 Jahre, ich sag mal leider nicht für die Berliner. von den letzten 9 Titeln in den letzten 3 Jahren sind ziemlich gut. Aber um da hinzukommen, haben wir uns so hinterfragt. Wir haben uns doch zur Streckenweise fast jede Saison erneuert. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss man einfach sich entwickeln, was man einfach für Ziele hat.
Das ist ja halt auch dann viel mit, wie heißt es so schön, Selbstreflexion dann zu tun, ne? Und gucken, was hat jetzt vielleicht in der Situation in der Saison nicht so wirklich 100% gepasst. Und dann, wie du sagst, okay, nächstes Jahr mache ich es halt wieder ein bisschen anders, aus dem und dem Grund. Vielleicht probieren wir es mal so und so, ne? Vielleicht hat der ein oder andere Spielercharakter auch gefehlt. Das sind ja auch so Sachen, die man dann als Rückschlüsse daraus zieht.
In Hannover gibt es eine Geschichte. Es soll mal ein großer deutscher Wasserballer gesagt haben, nach einer misslungenen sportlichen Aktion, wir sind wirklich in uns gegangen und haben ganz tief überlegt, was wir alles falsch gemacht haben. Aber als wir rausgekommen sind, waren wir uns sicher, wir haben keinen Fehler. So, das ist in Hannover anders. Das kann ich also sagen. Auch wenn wir nach außen mal poltern können, wir sind schon selbstkritisch genug bei uns. Ohne den wäre ich nicht so weit nach vorne gekommen. Von außen her, vom Management, von der Trainerteam, von der
ja, also das ist ja genau das, ne, dass man dann wirklich schaut, dass man halt auch einen Plan hat und den verfolgt und den dann versucht, in mehreren Schritten dann logischerweise auch umzusetzen. Ne? Jetzt sagtest du ja gerade, also früher gab es wesentlich mehr Vereine auf dem entsprechenden Level, sage ich jetzt mal, auf einem Bundesliga-Niveau und auch was die Jugendarbeit angeht. Welchen Stellenwert oder wie könnten wir denn wieder zu einer etwas ausgeglicheneren Liga kommen? Ich meine, ihr habt ja, da dann unterm Strich auch mehr davon, ne? Wenn mehr Spiele im Jahr stattfinden, auch national, die dann wirklich mal vielleicht auch mal irgendwo an die Leistungsgrenze gehen müssen.
Also erstmal möchte ich mal für Spandau oder auch für uns oder auch für Potsdam, nur weil diese Vereine leistungsorientierter oder professionell arbeiten, ist das nicht der Grund, dass es weniger Jugendarbeit wäre. Also nur weil wir das so machen, heißt das nicht, dass deshalb, weil wir das so gemacht haben, in Würzburg vielleicht oder bei Duisburg oder in Oerlingen weniger. Das ist mit Sicherheit nicht der Grund. Und wenn wir darüber dann gucken, auf deine Frage mal geantwortet, was eine ausgeglichenere Liga, was müssen wir tun von der Situation? Wir sind ja, ich sage mal, die Mannschaften, die international teilnehmen, das sind immer auch 3 Mannschaften, wir sind ja an der Grenze von dem, was in Europa geht. Wir sind ja nicht auf Rosen gebettet und jagen uns davon Erfolg zu Erfolg, sondern wir freuen uns ja alle über internationale Erfolge. Und demgegenüber, ich habe jetzt Ludwigsburg vergessen, sind da mittlerweile 4 Mannschaften, demgegenüber muss es noch mehr Mannschaften geben, die Wettbewerb stellen. Das ist eigentlich erstmal die erste Situation. Man muss in seinem eigenen Verein gucken, ob man das will. Und dann muss man, ich habe das nochmal gesagt, kontinuierlich arbeiten, um da nach oben zu kommen. Und dann geht das. So, wenn man das in einem Verein nicht will und nicht kontinuierlich arbeitet und, dann wird das nicht funktionieren. So, da ist aber nicht Spandau schuld, da ist nicht Arne Stamm schuld, oder das ist nicht die Schuld von Bernd Seinstücker oder von mir, sondern da hat jeder Verein erstmal eigene Aufgaben. So, und da ist die Sache, da gibt es in der Tat zu wenige. Ich glaube, dass es den deutschen Wasserball gut tut, dass es neben Spandau jetzt noch international Wasburg gibt, dass es international Potsdam gibt und Ludwigsburg. Aber das reicht noch. Andere Vereine müssen nachziehen und müssen sich dem stellen. Und wenn man sich dem stellt, dann wird man sehen, dass das Niveau bei den Vereinen noch besser wird. Weil das einfach ein Leistungsaustausch ist und dann werden die besser und dann wird das Niveau in der Liga auch besser werden und dann wird man auch ausgehen. Mhm. Nichts von irgendwelchen Sozialgedanken, dass man, ich sag mal, schon Leute, die meinten, werden Spieler verschoben, damit die Mannschaften gleich sind, oder eine Beschränkung von Ausländern oder eine Pflicht von Jugendspielern zu integrieren. Das für solche Beschränkungen ist der Sport nicht geschaffen. Dafür ist der Sport so, da zählt der Gewinn. Das ist egal, ob die Mannschaft jetzt eine U30-Mannschaft ist oder eine Juniorenmannschaft. Wir leben in einer Welt, wo das durch Gesetze unterstützt wird. Ja. Deshalb soll man sich darin auch so bedenken.
Ja, also so eine Beschränkung von der Anzahl der Ausländer quasi in einem Team oder eine Mindestanzahl an dementsprechend Jugendlichen ab einem gewissen Jahrgang beispielsweise. Ich meine, dass es auch so funktioniert, das habt ihr oder auch andere Vereine wie Spandau, die halt international spielen, ja auch schon bewiesen, dass da halt dennoch, ich sag mal, viele junge Talente auch oben ankommen können, ne? Gerade mittlerweile durch diese Kooperationsgeschichte.
Nochmal, ich glaube, es geht nur über leistungsstarke Spieler. Ich glaube, wir können uns in Deutschland nur entwickeln, wenn wir Mannschaften haben, die auf internationaler Ebene auch anfangen, sich durchzusetzen oder zum Teil durchsetzen oder auch durchgesetzt haben. Die Frage ist ja, wann ist man international gut oder schlecht? Ich glaube, dass Spandau und Wasbo zu den international 20 stärksten Mannschaften gehören in Europa. So, in Europa wird der weltbeste Vereinswasserball gespielt. Wo ist denn dann jetzt die Grenze? Wann ist man gut und wann ist man nicht gut? Also wir haben uns für die Champions League auf sportlichen Wege qualifiziert. Ja, manch einer mag das nicht wissen oder mag das immer schnell vergessen, nur weil wir, ich sage mal, ein Final Eight ausgeladen haben. Aber wir sind den sportlichen Weg über die Qualifikation gekommen, sind in der Champions League angekommen, haben uns dort qualifiziert und haben im Anschluss dann eine Beitrag. Ah, es ist also nicht so, dass man sagt, die haben sich in die Champions eingegriffen. So ist der Weg nicht gewesen.
Ja, so ist der Weg nicht gewesen. Wie er genau gewesen ist und vor allem wie es weitergeht, das erzählt uns Sefi dann im nächsten Teil, im zweiten Teil, der heute in einer Woche dann auf euch wartet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Format mit den etwas kürzeren 30 Minuten gefallen. Würde mich, wie gesagt, über Feedback freuen und hoffe natürlich auch, dass ihr nächste Woche zum zweiten Teil wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.